So, lieber Marcel, jetzt gehört die Kanzel dir. Wir haben keinen zweiten Gottesdienst mehr. Du bist also zeitlich nicht im Stress. Gib einfach das weiter, was du auf dem Herzen mitgebracht hast. Fühl dich da völlig frei. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Okay, wenn die Kanzel mir gehört, nehme ich sie nachher dann mit, oder? Ich freue mich heute, bei euch zu sein und hier im Sonnenbühl oben auf der Alp zu sein. Ist wunderbar. Als ich unten losfuhr, so war Nebel, neblig. Dann fährst du so hoch und dann kommst du so durch den Nebel durch und dann langsam lichtet sich der Nebel und die Sonne scheint durch die Bäume und ich dachte einfach nur, wow. Hammer! Es ist schön hier oben auf der Alp. Gut bei euch zu sein. Ich empfand vorhin auch, im Lobpreis ein Wort für einen Menschen. Dein Weg ist steinig momentan. Es ist mühsam. Du befindest dich auf einem mühsamen Weg. Und der Herr spricht zu dir, ich bin bei dir auf diesem Weg. Ich habe dich nicht verlassen, auch wenn du müde geworden bist. Ich sehe im Geist wie dieser Mensch, das sind große Steine, die da auf dem Weg sind und er wird müde auf diesem mühsamen Weg und er setzt sich hin und ist niedergeschlagen, niedergebückt. Und ich sehe, wie der Herr hinkommt und seine Hand auf die Schulter dieses Menschen legt und ihm zuspricht, sei zuversichtlich. Sei zuversichtlich, ich bin bei dir und ich habe dich nicht vergessen und ich habe dich nicht verlassen. Ich bin dein Hirte an deiner Seite. Und ich sehe, wie der Herr einem Menschen die Hand hinhält und dich einlädt, deine Hand in seine Hand zu legen. Und er dich heute Morgen aufrichtet, damit du neu aufstehst und mit Zuversicht deinen Weg weitergehst und dem Herrn vertraust, der dich sicher ans Ziel führen wird. Ich bin bei dir. Vater, ich danke dir für deine Güte und deine Treue, du bist El Shaddai, du bist der mächtige Gott, du bist der Herr der Herrlichkeit. Herr, wir dienen nicht einem toten Gott, einem Götzen, sondern dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem kein Ding unmöglich ist, der lebendige Gott an unserer Seite. Herr Jesus, du hast gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit und du hast gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und egal, welche Widerstände sich vor uns aufbäumen mögen, wir sprechen ihnen entgegen. Jesus ist größer. Jesus ist Sieger. Jesus ist Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir mit dir über Mauern springen werden, dass wir mit dir, Herr, den Goliath unseres Lebens niederreißen werden, weil du der König an unserer Seite bist. Du bist der Herr, der uns die Schritte festmachen lässt, damit wir mit dir den Weg gehen können, den du für uns vorbereitet hast. Herr, wir danken dir, dass wir beten dürfen, dein Reich komme. Dein Reich komme in unsere Mitte hinein, Herr. Setze Zeichen deines Reiches, Vater, an Befreiung im Namen Jesu Christi, an Befreiung im Namen Jesu und an Heilung, Vater, im Namen Jesu. Ich bete um Heilung nach Geist, Seele, Leib. Wenn du körperlich oder seelisch leidest, so segne ich dich jetzt in diesem Moment im Namen Jesu Christi. Und ich bete, dass der Herr dich stärkt, dich anrührt und dich aufrichtet. Vater, und ich bete auch für diesen Menschen, der da niedergeschlagen ist auf seinem steinigen Weg, der auf dem Stein sitzt und seinen Blick auf den Boden richtet. Ich bete jetzt, dass deine Hand ihn umgibt, dass du deine Hand auf seine Schulter legst und Heiliger Geist, dass du diesen Menschen jetzt durchströmst. Im Namen Jesu soll Gottes Gegenwart dich jetzt durchströmen. Vater, ich danke dir, dass du ihm die Hand entgegenstreckst und ich bete, dass dieser Mensch jetzt im Geist deine Hand ergreift. Auch wenn es das erste Mal ist in seinem Leben, dass er das tut. Ich bete, dass du sein Herz öffnest, die Wahrheit zu erkennen, dich zu erkennen, Jesus. Und ich setze dich frei, im Namen Jesu Christi, Jesus zu sehen, seine Kraft zu erleben, Freisetzung zu erfahren, Zuversicht zu empfangen, im Namen des Herrn. Amen. Amen. Ehre sei Gott. Halleluja. Ja, heute haben wir einen speziellen Gottesdienst auch, Einsetzungsgottesdienst von Ältesten und Ältestinnen. Gott setzt uns, jeden Einzelnen von uns, und hat einen Auftrag und eine Bestimmung für uns, für jeden Einzelnen von uns. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann hat er eine Bestimmung für dein Leben. Dein Leben hat eine göttliche Dimension und eine göttliche Perspektive, nicht nur eine menschliche. Und meistens sehen wir nicht einmal die menschliche Perspektive, geschweige denn die göttliche. Manchmal ist uns das so verborgen, vernebelt, vielleicht eben auch durch unterschiedliche Herausforderungen geraubt worden. Aber der Herr will uns deutlich machen, gerade auch durch die Predigt heute und durch das, was geschieht in der Einsetzung. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben, hat einen Plan für dein Leben. Gott will dich gebrauchen. In der Nachfolge und auch im Dienst für Jesus kann es schon auch so sein, dass wir müde werden, dass wir niedergeschlagen werden und frustriert werden. Der Dienst und die Nachfolge ist ja nicht einfach nur ein Sonntagsspaziergang auf der Alp beim Sonnenschein, sondern es kann auch manchmal recht stürmen, oder? Und es kann richtig turbulent zu und her gehen. Und wir können auch in Situationen hineingeraten, wo wir umgeben sind von Nebel, wo wir nicht mehr klar sehen. Und dann kann es sein, dass wir müde werden, dass wir frustriert werden. Vielleicht auch, wenn wir in Menschen investiert haben und diese Menschen machen Schritte und dann gehen sie doch ihre eigenen Wege. Vielleicht sogar Menschen, die sich gegen dich wenden und dich verletzt haben. Soll es auch geben innerhalb der Gemeinde. Wir können, in unserer Zeit ist es gerade auch so, das empfinde ich. Es ist wie so ein Geist der Angst, der über den Menschen liegt, wie eine schwere Decke auf Menschenseelen kommt, Niedergeschlagenheit, können von Ängsten gelähmt werden. Das ist auch etwas, was sehr stark in dieser Zeit passiert. In tiefe Anfechtung geraten, Sinnkrisen geraten. Und in solchen Situationen, wenn es uns so geht, dann ist es so wichtig, dass wir geistliche Mentoren haben. Menschen, geistliche Leiter und Leiterinnen, die in unser Leben hineinsprechen. Christsein ist nie ein Einzelkämpfertum. Wir kämpfen gemeinsam den guten Kampf. Wir beten gemeinsam unser Vater im Himmel, deshalb sind wir auch gemeinsam unterwegs. Du kannst Christsein nicht isoliert leben. Wir brauchen einander und gerade auch deshalb, damit wir einander ermutigen können, auf dem Weg weiterzugehen, voranzugehen. Und es braucht auf diesem Weg geistliche Leiter und Leiterinnen oder reife Menschen in Christus, Väter und Mütter in Christo, die auch hineinsprechen können in Lebenssituationen, weil sie geistliche Verständnis haben für den Weg mit Gott. Paulus war solch ein geistlicher Motivator, ein geistlicher Mentor für Timotheus. Und ich möchte mal den Text lesen, von dem ich ausgehe. Ich habe gestern noch die Präsentation verschickt. Ah, schau, es funktioniert. Letztes Mal haben wir bei uns im Gottesdienst fast nicht mehr umeinander. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Also ich gehe vom Text aus, 2. Timotheus 1, Vers 3 bis 8. Und hier sehen wir etwas von dem, wie Paulus Timotheus geistlich mentort, wie er in sein Leben hineinspricht. Und Folgendes lesen wir dort. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Wow. Voller Verlangen, dich zu sehen, eingedeckt deine Tränen, um mit Freuden erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, der Ängstlichkeit, der Verzagtheit, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meines, eines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Interessant, oder? Leide mit. Es gibt ein Mitleiden Christi auf dem Weg Christi. Denn es ist umkämpft, dieser Weg, auch für unser eigenes Leben. Und deshalb ist es so, dass wir diese Perspektive nie verlieren dürfen, die von Gott her in unser Leben hineingesprochen werden will. Und das will Paulus hier Timotheus neu deutlich machen. Das Thema, über das ich heute Morgen reden will, habe ich überschrieben mit Entfache und lass leuchten, was Gott dir gegeben hat. Entfache neu und lass aufleuchten, was Gott in dein Leben hineingegeben hat. Timotheus war ein Mitarbeiter des Paulus. Paulus hat Timotheus auf seinen Missionsreisen getroffen, einen jungen Mann. Und er sah bei diesem jungen Mann charakterlich etwas hervorscheinen, ein Mann, der Jesus liebt, ein Mann, der mit Gott unterwegs war. Und er sah diesen jungen Mann, aber er sah auch die Begabung in diesem jungen Mann. Er sah das Potenzial in diesem jungen Mann und er nahm diesen jungen Mann mit auf seine Reise. Und Timotheus begleitete Paulus und Timotheus erlebte einiges mit Paulus. Gewaltige Dinge. Er erlebte, wie Paulus Gemeinden gründete und erlebte große Dinge von Heilung, Befreiung, Errettung von Menschen. Halleluja, da ging die Post ab. Das war die eine Seite, das war die Seite der Herrlichkeit, die er beim Dienst von Paulus erlebte, aber er erlebte auch andere Dimensionen, die den Dienst Paulus begleitete. Er erlebte, wie Paulus abgelehnt wurde. Er erlebte, wie Paulus verleumdet wurde. Er erlebte, wie Paulus Steine an den Kopf geschmissen wurde. All das sah er und erlebte er und wurde gecoacht und gementort von Paulus. Timotheus war zu diesem Zeitpunkt, als Paulus diesen Brief an ihn schrieb, nicht mehr nur ein Mitarbeiter des Paulus, sondern er war ein Gesandter des Paulus. Paulus hat ihn hingesandt in eine Gemeinde und hat gesagt, hey, investiere dich dort, apostolischer Gesandter. Er war circa 35 Jahre alt, als dieser Brief an ihn erging. Und offensichtlich war Timotheus auch von seiner seelischen Konstitution her auch sensibel und erlitt zum Teil unter den Dingen, die auch der Dienst mit sich bringen, wie es er sein kann. Manche Männer Gottes und Frauen Gottes, ich denke an Hudson Taylor, hat stark mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und so sehen wir das durch die Geschichte hindurch. Auf der einen Seite wirklich powerful, aber dann auch sehr angefochten. Und so ging es wahrscheinlich auch Timotheus. Und Timotheus brauchte Ermutigung von Paulus. Er war kein Neuling im Dienst, aber er brauchte Ermutigung. Und so ist es auch mit unserem Leben. Auch wenn wir schon länger unterwegs sind, können wir auch angefochten werden und niedergeschlagen werden, die Perspektive verlieren. Und wir brauchen eine geistliche Ermutigung. Von Gott, aber auch von Menschen durch Gott, die durch Gott zu ihnen reden. Und Paulus sagt hier zu Timotheus, entfache neu die Gnadengabe. Gnadengabe, Charismata. Jeder Mensch hat Anteil an Gnade. Jeder Christ hat Anteil an Gnadengaben. Ich möchte hier nur kurz mal ein paar Aspekte aufleuchten lassen, die mit diesem Begriff Gnade verbunden sind. So gibt es die natürlichen Gnaden, die in unserem Leben sind. Weil du Geschöpf Gottes bist, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst, du bist ein Geschöpf Gottes, du hast dich nicht selbst hervorgebracht und in deinem Leben drin sind, ist ein Pool von Begabungen. Natürliche Begabungen, die du einfach hast, weil du bist, der du bist oder die du bist. Das sind Begabungen in deinem Leben. Es gilt, diese Begabungen zu sehen. Unser Problem ist oft, dass wir das sehen, was wir nicht haben. Oder? Gibt es Menschen, die sind stark mathematisch begabt, denken in abstrakten Strukturen und können so um die Ecke rum denken, weißt du? Und anderen ist Mathematik eine Fremdsprache. In derselben Familie kannst du das haben, verstehst du? Da gibt es Menschen, die sind musikalisch begabt und andere, die können nicht gerade aussingen. Und es ist unser Problem manchmal so, dass wir das nicht sehen, was wir haben an Schöpfungsgaben und auf das blicken, was uns fehlt. So ist ja auch zum Beispiel unser ganzes Bildungssystem aufgebaut. Du wirst benotet. Und was macht uns am meisten Sorgen oft? Die schlechten Noten. Aber eigentlich sollten wir das feiern, was wir haben und uns nicht von dem niederdrücken, was uns fehlt. Aber wir sind wir Eltern manchmal drauf, ich muss dich mehr anstrengen, ich muss besser werden, oder? Der Punkt ist der, wir alle haben natürliche Gaben und diese Gaben sind unterschiedlich, aber jeder von uns hat Gaben. Und dann gibt es die Gabe des Heils, Römer 6, Vers 23. Das ist das ewige Leben, das ist die Gnadengabe Gottes, die uns gegeben wird durch Jesus Christus, wenn er in unser Leben kommt, das Herr und Erlöser. Dann kommt diese Gnade der Erlösung in unser Leben hinein. Die Gnade, die uns herausreißt aus der Finsternis. Die Gnade, die uns hinzieht zum Vater im Himmel. Die Gnade, die das Abba-Vater in unserem Herzen aufleuchten lässt. Abba-Vater, ich bin ein Kind Gottes. Das ist nicht etwas, was ich natürlich in meinem Leben habe, sondern es ist das, was mir durch Jesus Christus geschenkt wird in meinem Leben. Gnadengabe des Heils. Wow. Und du kannst nie mehr sein in Gottes Reich als ein Kind Gottes, das vom Vater geliebt ist und vom Vater angenommen ist und umarmt wird mit der Liebe des Vaters. Halleluja. Jeden Tag neu ist seine Gnade. Ehre sei Gott. Halleluja. Egal wie ich drauf bin am Morgen, weißt du, manchmal, ich bin manchmal niedergeschlagen, niedergedrückt, bin so ein Melancholiker, verstehst du? Und ich hatte Zeiten, da musste ich mich richtig entfalten. Also zusammengefaltet, verstehst du? Und ich blickte meinen Blick auf den Herrn und sagte, Jesus, danke für das Heil. Danke für den freien Zugang. Danke, dass ich zum Thronsaal Gottes kommen darf. Danke, dass ich ein Kind des Vaters bin. Aber Vater, wunderbarer Heiliger Geist in meinem Leben, das ist Gnade. Und dann gibt es die Gnadengaben des Heiligen Geistes. 1. Korinther 12, Vers 7 bis 11. Gnadengaben des Heiligen Geistes. Da ist der Tisch gedeckt mit Gaben. Durch den Heiligen Geist, die der Geist Gottes austeilen will. Heilung, prophetische Rede, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Kraftwirkung, Halleluja. Der Schatten des Petrus heilte die Kranken, oder sowas müsste man haben. Ne? So eine Kraftwirkung. Wunderwirkung. Ja, dann wird Gottesdienst interessant. Wenn Gott seine Gaben austeilt, wird es interessant, weil plötzlich erscheint Gott auf der Bildfläche. Stell dir vor, dieser Gott ist der lebendige Gott und schreibt Geschichte und offenbart sich inmitten seiner Gemeinde. Was ist das für ein Gottesdienst, wenn plötzlich Gott erscheint? Wow, haben wir gar nicht mit gerechnet. Wir sollten damit rechnen. Wir sollten damit rechnen. Gott ist nicht interessiert, dass wir einen frommen Zirkus abziehen hier. Gott will erscheinen auf der Bildfläche. Und da teilt er die Gnadengaben des Heiligen Geistes aus. Und zwar unabhängig von deinem geistlichen Stand. Gott kann Gnadengaben des Heiligen Geistes geben in dein Leben hinein, dass sie gerade frisch für den Herrn entschieden hat. Plötzlich spricht diese Person prophetisch von Gott her. Merkst vielleicht nicht immer. Oh, irgendwas kommt mir so stark auf mein Herz. Ich möchte es weitergeben. Das habe ich so jetzt so ganz stark, finde ich. Und bumm, es ist ein prophetisches Wort hinein in eine Situation. Ermutigt, baut auf oder korrigiert. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Dienstgaben. 1. Korinther 12, Vers 28, Lehrer, Prophet, Apostel. Epheser 4, Vers 11, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirten und Lehrer. Das sind Dienstgaben, die Setzungen sind, Leitungsgaben. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Stoßrichtungen, aber die gesetzt sind, um Leitungsfunktion auszuüben. Charisma, Gnadengabe, ist verbunden mit dem Wort Charis, Gnade. In uns ist die Gnade Gottes für andere. Es ist interessant, wenn Gott mit seiner Gnade auf unser Leben kommt, dann kommt er nie ohne Geschenke. Übrigens, es ist ein Geschenk, dass du lebst als Geschöpf Gottes. Es ist ein Geschenk. Und du hast ein Pool von Begabungen, wo Gott dich gebrauchen will zum Segen. Aber wenn du ein Kind Gottes bist und die Gnade Gottes in dein Leben hineingekommen ist, dann kommt Gott mit seiner Gnade. Und wenn er mit seiner Gnade auf dein Leben kommt, dann kommt er immer auch mit Gnadengaben. Gott kommt nie ohne Geschenke. Wir haben Weihnachten, oder? Gott kommt nie ohne Geschenke in dein Leben. Und der Punkt bei Geschenken ist, wenn sie durch die Gnade gewirkt sind, die kannst du dir nicht erarbeiten. Es ist ein Geschenk, aber du kannst sie empfangen. Und hier ist oft das Problem in unserem Leben mit dieser Gnade Gottes. Wir sind verkrümmt in uns selbst, müde auf unserem Weg und sehen nicht mehr, dass Gottes Gnade über unserem Leben leuchtet und scheint. Anstatt dass wir dann aufblicken, unser Herz öffnen, unsere Hände öffnen und sagen, hier bin ich, Herr, offen für deine Gnade. Und ich empfange deine Gnade. Und mit deiner Gnade empfange ich Gnadengaben. Paulus sagt hier zu Timotheus, entfache neu. Die Gnadengabe immer wieder neu zur hellen Flamme entfachen. Das ist das griechische Wort eigentlich. Immer wieder neu entfachen. Hier kam mir so dieses Bild von einem Feuerholz und das Feuer loderte und brannte. Und jetzt ist dieses Feuer niedergebrannt und jetzt ist unten noch so eine Glut, so eine Kernglut vorhanden. Aber über dieser Kernglut ist so viel Asche. Da leuchtet es nicht mehr, aber da drunten glüht es noch. Irgendwie, es glüht noch, aber es leuchtet nicht mehr. Und Paulus sagt eigentlich, hey, diese Asche auf deinem Leben der Niedergeschlagenheit, diese Asche deines Lebens der Perspektivlosigkeit, die Asche deines Lebens der depressiven Grundstimmung, die Asche deines Lebens des, ja, ich habe das alles auch schon mal gehört und so weiter und so fort. Das sind ja die Besten, oder? Haben alles auch schon mal gemacht. Die abgeklärten Christen. Kenne ich schon. Resigniert. Als ich frisch zum Glauben kam, habe ich, als ich auch dann getauft wurde, habe ich gesagt, wow, ich bin so begeistert für Jesus, habe ich von der Kanzel runter das Zeugnis. Ich bin so begeistert für Jesus, ich möchte ihm dienen, ich möchte für ihn leben, ich möchte alles für ihn geben. Und kam ein alter Bruder auf mich zu, legte freundschaftlich seine Hand auf meine Schulter und sagte, Marcel, es ist so schön, wie du brennst. Wie du brennst. Aber das kann auch wieder abnehmen mit der Zeit. Oder? Das sind so die abgeklärten Älteren, die Kämpfe kennen und die wissen, ja, so brennt man als junger Christ, aber als älterer Christ, da. Wir wissen, wie der Hase läuft. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, ich habe in der Offenbarung gelesen, damals habe ich auch schon die Bibel gelesen, habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich habe gelesen, in der Offenbarung geschrieben, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wenn Jesus das zu einer Gemeinde schreibt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast und ich jetzt diese erste Liebe habe, dann muss es möglich sein, in dieser ersten Liebe zu bleiben, stimmt's? Ja, so einfach war meine Logik. Warum sollte Jesus etwas anmahnen, was nicht möglich wäre zu haben? Und so habe ich mich entschieden. Ich möchte im Feuer der ersten Liebe bleiben. Nicht ein frustrierter, alter Christ werden, der keine Erwartung mehr an Gott hat, der verbittert in seinem Herzen sich auf seinem Stuhl zurückzieht, resigniert, wartet, bis der Tod kommt. Ein bisschen übertrieben jetzt, okay? Oder sich zurücklehnt und sagt, passt schon, passt schon. Passt schon, geht mir ja gut, passt schon. Ja, passt schon. Nicht zu viel Stress, passt schon. Mein Job, mein Haus, mein Boot, mein Auto, passt schon. Oder? Passt schon. Paulus sagt, entfache neu die Gnadengabe. Bring es neu zum Leuchten. Bring zum Leuchten, was Gott in dich gelegt hat. Sein Feuer soll wieder brennen. Nicht die Asche über deinem Leben soll bestimmen und die Glut erdrücken letztendlich, sondern die Glut soll zu neuem Feuer kommen, damit es auflodert in seinem Licht und seiner Herrlichkeit. Sein Feuer soll brennen. Paulus sagt, ich erinnere dich. Ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes neu anzufachen, die in dir ist. Offensichtlich können wir vergessen, was uns gegeben ist. Wir können den Blick verlieren für die Gnade Gottes in unserem Leben und mit der Gnade die Gabe, die in der Gnade enthalten ist. Wir können das vergessen. Wir können es auch gering achten, oder indem wir sagen, ja, andere haben mehr, oder? Wir können es gering achten. Oder wir können es schlicht und einfach vernachlässigen. Ich glaube, im Reich Gottes ist es ein Riesenproblem, dass es Menschen gibt mit Gnadengaben, die wirklich gepackt voll sind, auch mit Gnadengaben Gottes, wo Gott echt etwas tun will, aber sie setzen es nicht ein. Was du nicht einsetzt, wird verkümmert. Was du nicht trainierst, erlahmt. Das ist in allen Bereichen so. Entfache neu. Bedeutet, vergiss nicht. Richte deinen Blick auf das, was Gott gegeben hat in seiner Gnade, auch in deinem Leben. Richte neu, heute Morgen, den Blick auf diese Gnade in deinem Leben und die Gnadengabe, die dir mit verbunden ist. und dann entfache neu. Lass nicht die Asche in deinem Leben dominieren, sondern lass die Glut neu entflammt werden. Wie entfachen wir diese Gnadengabe neu? Indem wir anwenden, was wir haben. Im Bild gesprochen, wir müssen auf dieses Feuer, auf diese Glut, neues Holz legen. Und dieses Holz ist unsere Hingabe. Herr, ich gebe mich dir neu hin. Ich gebe mich dir neu hin. Ich lege mich dir hin als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Doch oft fühlen wir uns unfähig, oft fühlen wir uns schwach. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und ich sage das und du sagst, oh ja, aber ich fühle mich so kraftlos. Ich würde ja gerne mein Leben wieder hingeben, aber da ist so viel Asche, die Kraft, dass die Glut das Holz entzündet, sie dringt nicht durch die Asche durch. Und jetzt sagt Paulus Folgendes. Paulus erinnert Timotheus in Vers 7 und er sagt zu ihm, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, der Ängstlichkeit gegeben, der Furcht, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Was muss passieren, wenn wir ein Feuer haben, das wir neu entzünden wollen? Die Asche drüber. Was muss passieren? Du musst reinblasen. Oder? Kennt jeder von uns, oder? Du musst reinblasen und wenn du reinbläst, trägst die Asche weg und die Glut kriegt Sauerstoff und lodert neu auf und dann musst du Holz drauflegen. Okay? Es nützt nichts, wenn du über einen dicken Aschehaufen, wo unten noch Glut ist, dann Holzstücke drauflegst, die würden die Glut noch erdrücken. Was es braucht, ist Wind. Und diesen Wind will Gott uns geben, in Form seines Heiligen Geistes. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sagt er. Jeder Christ, jeder Mensch, der die Gnadengabe des Heils empfangen hat, hat erlebt, wie Gottes Geist in sein Leben hineingekommen ist. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn du ihn annimmst als Erlöser und Herr, dann kommt der Heilige Geist in dein Leben hinein. Der Geist Gottes, Galater 4. Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren unter das Gesetz getan, damit er uns loskaufte, uns freisetzte. Aber weil wir jetzt Kinder Gottes sind, sandte Gott seinen Geist in unsere Herzen. Und dieser Geist schreit in unserem Herzen, Abba, Vater, Halleluja, Abba, Vater. Gott hat uns seinen Geist gegeben in der Wiedergeburt und Gott gibt uns seinen Geist in der Erfüllung mit seinem Geist. Kraftausrüstung zum Dienst. Jesus sagt zu den Jüngern, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wartet in Jerusalem, bis dass ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Wenn dieser Geist kommt, dann werdet ihr meine Zeugen sein, getrieben vom Heiligen Geist, bevollmächtigt vom Heiligen Geist, gebraucht durch den Heiligen Geist. Halleluja! Wenn dieser Wind kommt, dann verändert er etwas. Wenn Gottes Geist, wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken und präsent zu sein unter uns, uns zu leiten, uns zu lehren, uns zu überführen, uns hineinzuführen in alle Wahrheit, dann geschieht Veränderung. Hey, Halleluja, Amen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir Folgendes. Jesus diente in der Kraft des Heiligen Geistes. Er heilte die Kranken, befreite die Gebundenen, er sättigte die Hungrigen, er tröstet die Schwachen, heilt die verwundeten Herzen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann sehen wir dort eine schwache Gemeinde, menschlich gesehen, keine einflussreichen Personen in Wirtschaft, Politik, sondern einfache Juden, die erste Jüngerschar, unbedeutende Personen. Und Gott gebraucht sie und entzündet ein Flächenfeuer der Kraft seines Heiligen Geistes. Petrus am Tor, der Gelähmte, wird berührt durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Petrus. Paulus in Ephesus, als er hinkam nach Ephesus, wir lesen dort, da traf er 12 Jünger und er fragte sie, hey, was ist mit euch los? Kühlschrankgemeinde zu Ephesus, oder was ist denn hier passiert? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Fragte sie. Und sie sagten, wir haben nicht einmal gewusst, dass es einen Heiligen Geist gibt. Sagt, auf was seid ihr denn getauft? Ja, auf Johannes. Dann sagte er, nein, Jesus, auf Jesus müsst ihr euch taufen lassen und die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und diese 12 lassen sich dann taufen und er legt ihnen die Hände auf und der Geist Gottes kommt auf sie und sie fangen an, in neuen Sprachen zu reden, sie fangen an, prophetisch zu reden. Boom, 12 Leute. Paulus bleibt dort 1,5 Jahre und dann beginnt ein Flächenfeuer. Und dann schreibt dort Lukas in Apostelgeschichte 19 und außergewöhnliche Wunderwerke geschahen durch den Paulus. Sie nahmen Schweißtücher von ihm, trugen es zu den Kranken, legten es auf die Kranken und sie wurden geheilt. Kraftwirkungen. Und das ganze Gebiet von Asien wurde durchdrungen vom Evangelium. Nicht, weil Paulus rumreiste, sondern weil Paulus dort in Ephesus diente, in dieser Kühlschrankgemeinde zu Ephesus, ins Feuer des Heiligen Geistes. Plötzlich war die Tür des Kühlschranks offen. Halleluja. Und sie wurden zu einem Gasbrenner der Herrlichkeit des Herrn. Und das hat sich ausgebreitet. Die Menschen kamen hin, hörten Paulus reden, hörten seine Predigten, erlebten die Kraft des Herrn. Sie sagten, wow, ich sehe, wie Kranke geheilt werden. Wow, ich sehe, wie Gebundene befreit werden. Wow, Jesus, oh, komm in mein Leben. Bang. Und dann gingen sie heim zu ihren kranken Angehörigen, erzählten ihnen von Jesus, legten die Schweißtücher auf sie. Boom, bang, push. Nicht ein Geist der Verzagtheit. Die Gemeinde Jesu war unterwegs mit dem Abba-Vater im Herzen und der Kraft Gottes auf ihrem Leben. Und um das geht es auch heute noch. Wir sollten unterwegs sein mit dem Abba-Vater in unserem Herzen. Jeden Tag neu diese Gnade empfangen. Abba-Vater, jeden Tag neu zu erkennen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen in ihm und fröhlich sein. Du bist mein Gott. Du bist der Herr der Heerscharen. Du bist der lebendige Gott. Du bist der Gott, mein Arzt. Du bist der Herr, der mein Hirte ist. Du bist der Herr, der für mich kämpft. Du bist der Herr, der mich versorgt. Du bist der Herr, der mir einen Weg bereitet. Du bist der Herr, der mir einen Tisch deckt angesichts meiner Feinde. Herr, dieser Tag ist dein Tag und deine Gnade ist über diesem Tag. Halleluja. So sollten wir in den Tag hinein starten, verstehst du? Schon mal entfalten, oder? Und wenn du dich fühlst, so flach wie ein Flugplatz, ich habe mal, mein Pastor in der Schweiz hat mal zu mir gesagt, Marcel, es ist gut, wenn du dich fühlst, so flach wie ein Flugplatz. Da kann Jesus gut landen. Oh, ich brauche dich, Herr. Und der Herr sagt, ich weiß. Ich weiß und ich komme. Das Abervater im Herzen und die Kraft Gottes auf dem Leben, so schreibt Gott seine Geschichte durch die Gemeinde. Paulus sagt hier, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit, der Furchtsamkeit gegeben. Gottes Geist ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit, der Verzagtheit, der Feigheit, sondern Gottes Geist öffnet uns die Dimensionen für den lebendigen Gott. Gottes Geist in uns macht den Vater groß und Jesus groß. Und plötzlich sehen wir in unserer Situation die Dimension Gottes durch den Heiligen Geist, weil er ist nicht ein Geist der Verzagtheit, nicht ein Geist der Niedergeschlagenheit. Plötzlich werden wir, die wie Hühner sind und im Dreck picken, mit der Kraft des Herrn erfüllt und werden zu Adlern, die aufsteigen, weil wir auf den Herrn harren. Und wir sehen die Dinge aus der Perspektive eines Adlers. Und wir sehen, unser Gott ist größer, unser Gott ist mächtig. Unser Gott ändert sich nicht. Wir spüren seine Gegenwart und Kraft in unserem Leben. Paulus sagt hier, Gottes Geist hat uns freigesetzt zu Kraft, Liebe und Besonnenheit. Als David vor dem Goliath stand, ganz Israel sah David, sah Goliath, ganz Israel sah diesen Hünen von Mann und zitterte. Furcht. Sie hatten einen Geist der Furcht. Der Niedergeschlagene. Mit Furcht, mit Angst kommt Beengung, Niedergeschlagenheit, Perspektivlosigkeit, Rückzug. Was Angst mit dir macht, ist, du ziehst dich immer mehr zurück in dein Schneckenhaus. Aber David sah Goliath aus der Perspektive Gottes und tritt Goliath entgegen und sagt, du kommst zu mir mit deinem Speer, mit deinem Schwert und so weiter und so fort und ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen. Sein Blick war auf Gott gerichtet. Er hat einen Geist der Kühnheit gehabt. So sagt Paulus auch hier, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, Dynamis, ne, Dynamit, sprengt die Ketten in unserem Herzen, der Liebe. So wichtig, dass wir in unserer Zeit erfüllt sind mit dem Heiligen Geist der Liebe. Momentan sind wir in einem frontalen Angriff auf gelebte Gemeinschaft. Ein Geist der Spaltung zieht durch das ganze Volk. Gebt diesem Geist der Spaltung keinen Raum. Lasst euch erfüllen von der Liebe Gottes zueinander und zu den Menschen. Und der Besonnenheit. Besonnenheit bedeutet, dass wir fähig sind, die richtigen Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn wir voll sind des Heiligen Geistes, dann haben wir Zuversicht, voranzugehen. Wenn dein Leben nur noch ein Gluthaufen ist, auf dem so viel Asche liegt, dass die Glut nicht einmal mehr durchbrechen kann mit seiner Wärme, dann hast du keine Perspektive mehr für den lebendigen Gott. Aber wenn der Heilige Geist auf diesen Aschenhaufen bläst und diese ganze Asche rausweht aus deinem Leben, die Glut freigelegt wird und die Helligkeit des Herrn hineinkommt, dann kommt neu die Power hoch, die anfängt zu leuchten. Zuversicht und Kühnheit in deinem Leben. Und daher sollten wir darauf achten, dass wir voll des Heiligen Geistes sind. Paulus sagt in Epheser 5, seid voll des Heiligen Geistes. Übrigens, in der Apostelgeschichte, als es um die Wahl der Diakone ging, was war da das Kriterium? Sie sollten ein gutes Zeugnis haben. Die Apostel sagten, geht und sucht euch Menschen mit einem guten Zeugnis und die voll des Heiligen Geistes sind. Warum? Weil du für den Dienst diese Power des Geistes brauchst, die Liebe brauchst und die Besonnenheit brauchst. Ich möchte jetzt auch euch Ältesten, die ihr heute eingesetzt und Ältestinnen, die ihr heute eingesetzt werden, sagen, achtet darauf, dass ihr voll des Heiligen Geistes seid. Es gibt so viele Dinge, die uns in Anspruch nehmen wollen, so viele Dinge, die uns ablenken wollen, in die Gegenwart des Herrn hineinzukommen und die uns letztendlich das Feuer rauben. Das Wichtigste, was wir geben können in unserem Leben, ist die Begeisterung für Jesus Christus. Und die geschieht, Begeisterung, die geschieht durch den Heiligen Geist, der uns begeistert. Und so müssen wir darauf achten und uns gegenseitig ermutigen, sei voll des Heiligen Geistes. So, und wie entfache ich jetzt die Gnadengabe Gottes neu in meinem Leben? Und ich denke, das ist ganz wichtig, auch für Einzelne unter uns heute Morgen. Zunächst einmal erkenne, wo du stehst. Wie gesagt, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Erkenne, wo du stehst. Wenn dein Leben heute so ausschaut, wie ich es beschrieben habe, da ist ein riesiger Aschenhaufe über deinem Leben, da ist so vieles verbrannt in dir, da brennt gar nichts mehr, da leuchtet gar nichts mehr, da ist nur noch Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, Perspektivlosigkeit, ich habe den Blick verloren und ich bin einfach nur verbrannt. Erkenne, wo du stehst und werde wahr vor Gott. Wir müssen Gott nichts vorspielen, wir sollten auch einander nichts vorspielen. So geht's mir. So sieht's aus in meiner Seele. Ich bin müde geworden, niedergeschlagen, habe die Perspektive verloren. Aber bleib da nicht bei dem, wie es dir geht. Das Zweite ist, fang an, Gott zu danken. Du sagst, wie kann ich Gott danken, wenn ich so beieinander bin, wie ich beieinander bin? Die Bibel sagt, wer Gott Dank opfert, ehrt mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich mein Heil schauen lassen. Wofür soll ich Gott danken? Fang an, Gott zu danken für die Gnade Gottes in deinem Leben. Preise ihn. Egal wie es dir geht, fang an Gott zu preisen. Sag, Herr, ich preise dich für die Gnadengabe des Heils in meinem Leben, oh Gott. Ich danke dir, dass ich geliebt und angenommen bin von dir, dass du mich gerettet hast, herausgezogen hast. Egal was ich jetzt fühle, egal wie niedergeschlagen ich bin, dein Heil steht. Ich bin in deiner Hand geborgen und nichts wird mich aus deiner Hand reißen. Du bist mein Gott, mein lebendiger Gott. Ich darf in Gnade zu dir kommen. Zum Gnadenthron, sagt Hebräer 4, dürfen wir kommen mit Freimut, damit wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Danke, ich darf kommen. Oh Gott, meine Augen auf dich richten. Fang an, Gott zu preisen und zu loben in deiner Bedrückung. Erhebe ihn in der Enge deines Lebens. Oh Herr, ich preise dich, dass du mein Versorger bist. Erhebe ihn in den Kämpfen deines Lebens. Herr, ich danke dir, dass du der Herr bist, der für mich kämpft. Halleluja. Preise ihn für das, was er ist. Wenn du vor deinen Feinden bist, er ist der Herr, der dir einen Tisch deckt. Er ist der, der dein Haupt salbt mit Öl. Er ist der, der Gelingen schenkt in dein Leben hinein, weil seine Gnade mit dir ist. Halleluja. Fang mal so den Tag an. Danke ihm. Bleib nicht unter dem Aschenhaufen. Öffne dich für die Perspektive Gottes und sage, komm, Heiliger Geist, wehe in diesen Aschenhaufen rein. Halleluja. Komm, komm, komm. Ich will nicht stehen bleiben, wo ich bin. Ich will nicht sitzen bleiben auf meinem Stein. Ich will nicht meine Augen nach unten richten, sondern Herr, meine Augen richte ich auf dich. Und ich bete und preise dich, Herr, komm. Lass dich füllen von seiner Gegenwart. Das ist das Zweite. Preise ihn für die Gnadengabe des Heils. Preise ihn für die natürlichen Gaben, die du in deinem Leben hast. Nimm dir mal Zeit und schreib mal alle natürlichen Gaben auf, die du hast. Nicht das, was du nicht hast. Schreib die Gaben auf. Preise ihn für diese Gaben. Wunderbar bist du gemacht. Preise ihn für die Gaben des Heiligen Geistes. Preise ihn für die Dienstgaben, die du hast. Und dann, wenn da der Wind kommt, im Loben und Preisen des Herrn, wenn der Wind kommt und die Asche wegträgt und die Glut neu anfängt zu lodern, sie lodert, dann gib dich Gott neu hin. Dann ist die Asche weg, die Glut lodert und du sagst, und ich gebe mich dir hin. Und jetzt hat das Feuer neue Nahrung. Und jetzt fängt es an zu leuchten. Weil Gott dich neu gebraucht, weil Gott durch dich Geschichte schreibt. Halleluja! Gott will dich segnen, damit du ein Segen bist. Ich möchte dich fragen, bevor wir jetzt zur Einsetzung der Ältesten und Ältestinnen kommen, ich möchte dich fragen heute Morgen hier oder unten oder online oder wo auch immer diese Botschaft jetzt hingeht, wo stehst du? Wo befindest du dich in deinem Leben? Ich möchte dich ermutigen. Gott hat dir Gaben gegeben, gebrauche sie neu. Gott hat dir seinen Heiligen Geist gegeben und will dir seinen Heiligen Geist geben, damit diese Asche aus deinem Leben geht und die Glut neu entflammt wird und du dich hingeben kannst. Ich ermutige dich, bleib nicht, wo du bist. Und ich würde gerne jetzt einfach noch beten, bevor wir zur Einsetzung der Ältesten kommen. Wer ist hier heute Morgen, der sagt, dieses Bild vom Aschenhaufen, das ist so mein Bild meines Lebens momentan. So geht es mir. Und ich möchte einfach wahr werden vor Gott und ich möchte mein Leben ihm neu zur Verfügung stellen und ich möchte ihn anschauen und ihn preisen. Und ich will nicht, dass diese Asche dominiert in meinem Leben, sondern ich will, dass der Herr kommt und diese Asche wegträgt und diese Glut neu entzündet und mein Leben entfacht für seine Kraft und Herrlichkeit. Ich möchte dich bitten, steh doch einfach mal auf und ich möchte dich gern segnen. Ich finde solch sichtbare Signale hilfreich. Warum? Weil wir es vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen, wo wir stehen. Der Feind hat nur so lange Autorität in unserem Leben, wie wir im Verborgenen uns befinden. Aber wo wir uns vor Gott stellen und vor Gott wahr werden, verliert seine Power über unserem Leben, egal wie mächtig sie zu sein scheint. Es ist ein Bekenntnis, was ihr jetzt macht, ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und das hat Power. Und ich segne euch jetzt im Namen Jesu. Vater, im Namen Jesu Christi, danke dir für meine Geschwister. Ich preise dich über ihrem Leben, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist und sich dir neu weiht und sich dir neu hingibt. Ich preise dich, Herr, dass du mit deiner Gnade und Kraft über ihre Leben kommst. Und ich bete jetzt, dass der Wind des Heiligen Geistes, die Gegenwart des Herrn, dein Leben neu erfüllt. Neu erfüllt. Neu erfüllt. Ich gebiete der Asche in deinem Leben zu weichen Und ich bete, dass die Gnade Gottes sein Herz neu erfasst. Komm, Herrlichkeit des Herrn, erfülle meine Geschwister, erfülle jeden Einzelnen hier drin mit deiner Gegenwart. Ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit über unserem Leben. Ich preise dich für deine Kraft. Du bist der Gott allen Trostes. Halleluja. Deine Gegenwart ist hier, oh Gott. Deine Kraft ist hier, oh Gott. Du hast uns nicht deinen Geist der Verzagtheit gegeben. Und ich gebiete jetzt alle Dimensionen der Angst aus deinem Leben zu weichen. Aus deinem Leben zu weichen. Du bist in den Händen Gottes geborgen. Im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi. Und ich bete für dich, der du vor Herausforderungen in deinem Leben stehst. Stehst vor Mauern, die groß sind, die dich überwältigen wollen, die dich niederdrücken wollen. Ich bete in deinem Leben, dass du einen Blick kriegst, dass du nämlich mit deinem Gott über diese Mauern springen wirst. Ich sage dir eines, du wirst es packen. Du wirst es packen. Mit Gott wirst du es schaffen. Du wirst diese Mauer überspringen. Mit deinem Gott wirst du siegreich sein. Vater, ich danke dir, dass wir unser Leben dir hingeben dürfen. Beten, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist und wir legen unser Leben neu auf diese Glut und wir sagen, Herr, gebrauche uns. Herr, gebrauche uns. Herr, lass dein Feuer brennen in uns, Herr. Lass uns ein Segen sein, weil wir gesegnet sind. Oh Gott, ich preise dich, dass du Geschichte schreibst mit unserem Leben. Und uns erfüllst mit deiner Gegenwart und Kraft. Ehre sei dir. Wir loben deinen Namen, Jesus. Wir danken dir, wunderbarer Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Und wir danken dir, Vater, für deine Liebe, die uns umgibt und mit uns ist. So sei gesegnet und bewahrt. Und ich nehme auch alle Gedanken gefangen, die sich erheben gegen die Herrschaft Jesu Christi. Ich bete, dass deine Gedanken bewahrt sind in Christus Jesus. Deine Gefühle bewahrt sind in Christus Jesus. Amen. Amen. Ehre sei Gott. Halleluja. Jetzt gebe ich Daniel und dann übergebe ich an Daniel und dann kommen wir nachher zur Einsetzung der Ältesten und Ältestinnen.
So, vielen Dank dir, Marcel. Es gibt ja diesen Backdraft, ne? So auch ein Gegner, wo man denkt, alles ist erloschen und du machst die Tür auf und es geht wieder los und es kommt wieder Feuer dadurch. Danke, dass du heute Morgen dich gebrauchen hast lassen, dass du durch den Heiligen Geist hier hineingepustet hast.